about 13,000 German fans in there, loving this atmosphere. And the German fans are on their feet.
Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behlen und ich befinde mich mal wieder in Kiel, diesmal sogar live zu sehen, nicht live zu sehen, aber zu sehen auf Video. Und heute soll es wieder um einen Gast gehen. Er war eine der Nachwuchshoffnungen im deutschen Beachvolleyball. Die Karriere durch Verletzungen geplagt und nun ist auch seine Profikarriere offiziell am Ende und mir zugeschaltet ist Dan John. Hallo Dan.
Hi Max. Und hallo, liebe Zuschauer.
Zuschauer, Zuhörer, wie auch immer man das
Zuhörer
sagt. Also hören kann man das immer noch, aber wir versuchen es diesmal, das ist jetzt auch die Neuigkeit so ein bisschen, auch als Video, zumindest in Highlights, vielleicht auch in der ganzen Folge, bin ich mir noch nicht sicher, bei YouTube und auch dann bei Instagram hochzuladen. Highlights bei Instagram, ganze Folge dann eher bei YouTube. War das denn erstmal alles so richtig, was ich gerade erzählt habe? Nachwuchshoffnung, verletzungsgeplagt, Profikarriereende, kann man das so sagen?
Ja, ich denke. Das war alles schon richtig.
Und vielleicht kannst du uns erstmal noch erzählen, wo du gerade bist, wieso deine Situation ist und was gerade allgemein in deinem Leben gerade so abgeht. Kommst gerade vom Training zum Beispiel?
Ja, ich bin gerade in Tübingen in meiner neuen WG. Ich bin nach 4 Jahren in Stuttgart leben, bin ich nach Tübingen gezogen. Ich habe ja schon von Anfang an hier studiert, also seit 2017 meinen Bachelor angefangen. Und ja, dadurch, dass ich jetzt am USB Stuttgart halt aufgehört habe, habe ich mir gedacht, dann macht es natürlich Sinn, dann hier hinzuziehen, um die natürlich kürzere Wege zu haben zur Uni. Und Tübingen ist auch eine super schöne Stadt. Und dann, ja, bin ich jetzt in meiner neuen WG, die ich seit September habe, bin ich auf dem Zimmer. Ich war gerade Trainingsgast bei TV Rottenburg in der 3. Liga. Ich habe denen gesagt, dass wenn die mal Trainingsgäste brauchen oder zu wenige im Training sind, dürfen Sie mir gerne mal Bescheid geben. Freue ich mich schon, dann immer mal wieder 1 bis 2 Mal die Woche den Ball doch noch in den Händen zu halten. Aber ja, sonst ist seit dem 16. oder 18. Oktober das Semester wieder losgegangen. Ja, genau, und dann mache ich halt meine Uni. Stimmt, was ich noch mache, ist, ich mache gerade den A-Trainer Beach. Da bin ich mit drin. Und da hatte ich jetzt 2 Lehrgänge schon in Stuttgart und in Berlin. Aber der nächste ist dann in Hamburg im nächsten Jahr. Und ja, aber sonst entspanne ich mein Leben. Wir wandern in die Schwäbische Alb. Ja.
Auch nicht schlecht. Hast du da den kurzen Dienstweg genommen zum A-Trainer? Also da gibt es dann immer ein paar Sonderregeln für Kaderstatus-Inhaber. Oder hattest du vorher schon irgendwelche Trainerscheine?
Nee, das war tatsächlich der schöne Sonderweg,
ja. Ja, ist ja ganz entspannt. Und genau, Carla macht den ja auch gerade, Carla Borger, Sebastian Fuchs ist auch dabei, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist ja eine ganz spannende Truppe, denn die auch von den Erlebnissen aus dem Leistungssport berichten kann.
Ja, das auf jeden Fall.
Vielleicht kannst du uns, ich weiß, du möchtest nicht, dass wir die ganze Folge darüber reden, aber einmal kurz nochmal erzählen, was dich jetzt bewogen hat, denn doch zu sagen, okay, hier machen wir einen Cut, es reicht jetzt, ich gehe nach Tübingen, spiele ein bisschen in der Halle und versuche es nicht weiter, mein Leben komplett auf Beachvolleyball auszurichten.
Ja, ich denke, also ich habe es schon relativ gut zusammengefasst, so wie ich es auch nach außen bringen wollte, im Instagram-Post halt, da habe ich es halt geschrieben. Das halt, ja, bei mir war es schon seit der Jugend, dass halt an sich komme ich halt aus einer extrem volleyballbegeisterten Familie. Meine beiden Eltern waren tschechoslowakische Jugendnationalspieler. Meine Mutter hat sogar 6 Einsätze für die richtige Nation gehabt. Und deswegen sind wir halt, Philipp und ich, also Philipp, mein Bruder, sind eigentlich mit dem Ball groß geworden. Ich habe dann auch schon mit 5 habe ich angefangen zu spielen. 2003, auch lange her. Ja, und es war halt, von Anfang an war Volleyball eigentlich so der größte Teil meines Lebens, war halt schon extrem geil, habe ich mich halt extrem drin gesehen, war so meine Erfüllung, aber war halt auch so eine Sache, in der ich halt wirklich in meiner Jugendzeit und so schon auch echt gut war, so im Vergleich zu anderen in meinem Alter, und dann habe ich das halt natürlich mich dann auch angefangen, ein bisschen darüber zu definieren und dann schon recht früh in der Jugend so angefangen, so einen gewissen Leistungsdruck in mir selbst aufzubauen. Und dann, ja, und dann war es halt so, in meinem ganzen Sportlerleben war es halt beides. War halt einerseits Volleyball halt schon die geilste Sache, die existiert war, die für mich existiert hat. Aber halt auch trotzdem schon ein großer Anspannungsdruck, so, den ich mir halt gemacht habe. Ich habe dann natürlich versucht, den, so während ich älter wurde, natürlich habe ich dann gemerkt, okay, macht eigentlich keinen Sinn. Diese Einstellung ist ja eigentlich eher eine Quelle der Freude, Quelle der Leidenschaft und so. Aber ja, das ist natürlich immer schwerer, das wirklich so zu internalisieren, als sich solche Sachen dann irgendwie einzureden. Und deswegen war es halt schon immer, dass ich extrem gerne Volleyball gespielt habe. Ich habe auch wirklich extrem gerne immer trainiert. Aber das halt vor allem so in Wettkampfphasen dann schon gemerkt habe, dass ich dann auch immer schon sehr, sehr unter Leistungsdruck oder unter übermäßigem Ehrgeiz da nicht gelitten hat, aber dass der einfach auftrat. Ja, und das, deswegen war es die ganze Zeit so, dass ich nie zu 100% aufgeblüht bin, halt im Sport. Obwohl natürlich zu einerseits schon, andererseits dann aber diese andere Komponente dabei war. Und ja, und dann kam halt vor allem jetzt noch meine ständige Verletzung da am großen Zeh mit dazu. Es war ja 2019, ist es zum ersten Mal passiert und ist dann immer wieder aufgetreten. Dann, ne? Ziemlich.
Oder was war damit?
Nee, nicht gebrochen. Mein Innen, also na, damals so gelandet, an alle, die es visuell sehen können. Also so mit einem abgeknickten Zeh nach dem Block gelandet. Und also erstmal dachten alle, das wäre halt die Kapsel, die halt da gereizt ist. Das war halt dann auch extrem dick. Aber was dann auch beim MRT in diesem Jahr rausgekommen ist, dass das Innenband da am Zeh auch extrem, extrem ausgeleiert ist, also so überdehnt, ja. Dass da halt gar keine Spannung mehr drin ist. Und wirklich so, aber das merke ich auch, wenn ich jetzt irgendwie barfuß in den Sand gehe oder so, dass da wirklich der schon ein bisschen sehr suboptimal unterwegs ist, der Zeh. Also das, wenn ich zum Beispiel in den Sand gehe, muss ich den schon immer noch tapen. Und mir wurde dann gesagt, dass wenn ich weiterspielen wollen würde, müsste ich halt eine OP machen. So, natürlich. So, wenn es alles noch so das Feuer hundertprozentig gebrannt hätte in mir, dann hätte ich es vielleicht gemacht. Aber ja, so war das halt eine zweite Komponente. Ja, und dann, es war jetzt schon eher die, bei mir zumindest in der Entscheidung, die geringste Komponente. Aber war halt auch das letzten 2 Jahre dann auch, natürlich hatte ich dieses Verletzungspech, habe wenig gespielt, aber dann auch so, keine Ahnung, dass du jetzt da diese irgendwie Fünfter bei einem Techniker-Turnier wurdest und irgendwie nichts dafür bekommen hast und solche Sachen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig mit der Corona-Phase derzeit, aber das, ja. Die drei Sachen haben sich dann alle so irgendwie zusammengespitzt und dann einfach war es so kurz einfach öfters reflektiert darüber. Und ja, dann einfach die Entscheidung getroffen, nee, dass ich dann jetzt den Cut setzen will. Und dann, bisher geht es mir auch echt gut damit. Und ich denke schon, dass das die richtige Entscheidung insofern war.
Aber es heißt jetzt quasi, also weil du ja auch einen Adrena-Beach machst, sind wir uns ja schon sicher, dass du da dem Beachvolleyball irgendwie erhalten bleiben wirst. Aber es heißt jetzt auch nicht mehr, also nicht, dass du irgendwie aufhörst zu spielen oder sowas, aber eben auf diesem hohen Trainings- und Spielniveau dann vielleicht einen Schritt zurückgehst.
Es, also da, dass ich dem Beachvolleyball treu bleibe, das auf jeden Fall. Also auch als super Fan. Ich habe jetzt auch wieder beim World Tour Final bei der Deutschen habe ich auch echt immer extrem viele Spiele geguckt, weil ich es halt brutal interessant finde und auch den Sport extrem gerne gucke. Und ja, als Trainer, das will ich auf jeden Fall auch machen, weil mir das auch extrem Spaß macht. Keine Ahnung, so einfach Spieler zu verbessern. Das klingt da eigentlich recht banal, aber ich merke schon, dass ich da auch ja. Bisschen aufblühe, das finde ich extrem cool. Ja, zum selber Spielen. Ich habe schon erstmal vor, jetzt zumindest in der nächsten Zeit, seit den nächsten 1, 2, 3 Jahre, schon Abstand vom Wettkampf zu nehmen. Ja, genau, das halt ab und zu mal 1, 2 Mal die Woche bisschen auf gut zocken, aber ja, vom Wettkampf erstmal eine Pause zu machen.
Okay, also auch nicht mal irgendwo auf dem B-Turnier mal mit rechts also, den Leuten zeigen, was eine Hake ist.
Natürlich, ich weiß halt nicht, was kommt. Also ich will jetzt auch keine super harten Zukunftsaussagen treffen, aber der aktuelle Stand ist es eher nicht. Dass ich eher glaube, dass so für mich, für mein ganzes Gesamtsystem, für meine Gesundheit ist einfach am besten, wenn ich da jetzt erstmal ein bisschen Abstand nehme.
Ja. Um einmal diesen Block quasi abzuhaken, was genau studierst du in Tübingen und auch schon jetzt seit ein paar Jahren?
Ja, ich studiere Kognitionswissenschaft, das ist so ein, also originell heißt es ist ein Mix aus Psychologie, Informatik, Neurobiologie, Philosophie und Linguistik. Und es ist halt so, ja, an sich so die, du lernst halt über das Gehirn und den Geist halt und lernst aber auch so, wie das dann auch informatisch angewandt werden kann im Sinne von neuronalen Netzen, künstlichen Intelligenzen, aber und wie die beiden Sachen interagieren und zusammenhängen, wie sie sich gegenseitig positiv und negativ beeinflussen können. Ja, genau.
Das klingt auf jeden Fall also sehr interessant.
Ja, es ist echt sehr interessant. Ich bin da jetzt im dritten Mastersemester, also und aber ich mache Master 6 Semester. Ich habe mir den vor Master, als ich noch voll in der Beachvolleyball-Schiene war, für 3 Jahre ausgelegt, den Master sozusagen. Und ja, habe halt beschlossen, dass ich einfach den Plan weiterfahre, trotz Reduktion vom Beachvolleyball. Ja, und bin dann voraussichtlich im Sommer 2023 fertig mit dem Master.
Ach, das geht ja, ne? Ich brauche noch ein bisschen länger zum Beispiel. Wir sind ja ein Jahrgang. Ich brauche dann doch noch etwas länger zum Beispiel. Und das ist keine Kognitionswissenschaft. Aber was ich dazu noch fragen wollte, ich kenne das auch von einem meiner vorherigen Studiengänge. Das war auch so ein Mix-Studiengang, also ganz andere Richtung, aber trotzdem so 3 Fächer gemixt. Da war das katastrophal gemanagt, dass du quasi einfach immer nur Beisitzer bei allen anderen Vorlesungen warst von den anderen Fächern und quasi gar kein eigenes Studium hattest, sondern immer nur überall mit drin saß. Ist es bei euch ähnlich?
Ja, doch. Also es gibt schon so ein paar Fächer, die dann schon wirklich, wie wir sagen, mit Cogni abgekürzt, also Cogni-spezifisch sind. Aber das waren so, keine Ahnung, 4, 5 Fächer. Wir hatten dann vor allem in den ersten Bachelor-Semestern extrem viel mit den Informatikern, also so Mathe und Informatik als Fach. Und dann halt aber auch mit den Neurobiologen, mit den Machine Learning-Menschen. Also ist sehr, man sagt da, interdisziplinär. Deswegen, ja. Es ist schon, dass man in den verschiedenen Fakultäten da unterwegs ist.
Kann ja aber auch gut sein, ne? Da lernt man von allen Ecken was. Muss man aufpassen, dass es nicht nur Fremdgehöre ist. Genau, ich muss einmal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du zufällig die letzte Folge gehört hast, aber da habe ich 1, 2 Sachen, die ich kurz klarstellen und berichtigen muss, weil ich teilweise Unsinn erzählt habe bei der letzten Folge. Und zwar habe ich zum Beispiel mit Melli darüber gesprochen, dass Morph nach Österreich ginge. Das ist natürlich totaler Unsinn. Denn Martin Olejnar geht nach Österreich. Ich habe ja auch gesagt, Clemens erzählt es in seinem Podcast, Clemens erzählt genau das, dass Martin nach Österreich geht und nicht Morph. So schon mal diese eine Sache. Außerdem haben wir da teilweise ein kleines bisschen über Thomas Kaczmarek geredet. Kam irgendwie darauf als neuen Trainer am Bundesstützpunkt in Hamburg und dann ging es auch teilweise um die Trennung von Borgasude und da kam es, ja, da kamen teilweise Sachen so rüber, als wären sie die Wahrheit über diese Trennung, die natürlich nur die Beteiligten da genau wissen können, was alles vorgefallen ist. Und da sollte in keinem Fall irgendwie Katsche in ein schlechtes Licht gerückt werden. Und alles, was da gesagt wurde, ist irgendwie Hörensagen und keinesfalls irgendwie mit Fakten gleichzusetzen. Das wollte ich nur einmal kurz klargestellt haben. Und dann wenn du dazu nichts zu sagen hast, dann würde ich gerne mit dir, du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Achso, hattest du was?
Ja, nur das, also ich habe die Folge gehört, deine letzte Folge habe ich mir angehört. Ja, und zu Katsche halt, keine Ahnung, kann ich nur als selber kurz einmal sagen, dass halt natürlich zu der Trennung will ich mich nicht äußern, da kenne ich die Details auch nicht so. Da weiß ich auch nicht genau, wie es abgelaufen ist. Aber dass Katsche für mich letztes Jahr extrem so eine Art Mentorrolle übernommen habe, weil ich war ja so gefühlt etwas raus aus diesem Jugendstützpunkt und habe dann eigentlich nur so bei Borgasude ein bisschen mittrainiert und er hat dann eigentlich mich nochmal so richtig mit aufgenommen, obwohl ich eigentlich nie sein wirklicher Schützling war, hat er schon extrem viel für mich gemacht, was er halt nicht hätte machen müssen und hat an sich mich nochmal wirklich eigentlich für ein Jahr extrem, extrem motiviert, was halt schon ziemlich cool war und mich deswegen auch als extrem so als coole Erfahrung, wie halt zum Beispiel noch die Beach Trophy oder den Nations Clash halt schon echt gut mitnehmen konnte und dann vor allem jetzt auch vielleicht für meine spätere Trainerlaufbahn sehr viel dazugelernt habe. Also nur, dass vielleicht, falls da irgendwelche Probleme mit schlechtem Licht sind, dann muss ich schon gestehen, dass er für mich im letzten Jahr schon sehr, sehr viel Gutes gemacht hat, was er nicht hätte machen müssen.
Ja, vielleicht kannst du über diese ganze Zeit da am Stützpunkt noch mal ein bisschen mehr berichten. Dort hast du ja nun mal mit den Profis, die sich da in Stuttgart ihr Nest aufgebaut haben, trainiert. Und ich glaube, Carla Borger hatte sich auch häufiger mal darüber geäußert, wie gerne sie denn doch mit dir trainiert und versucht, gegen dich im Baggertennis zu gewinnen. Genau, was war das da für eine Beziehung und Atmosphäre an dem Stützpunkt?
Meinst du jetzt im letzten Jahr? Also
Du warst Borger ja länger Sude, in Stuttgart oder? Jetzt. Ja, aber mit Borger Sude zum Beispiel im letzten Jahr, aber genau die ganze Zeit eigentlich.
Okay, dann kann ich mal anfangen. Ja, ich bin im April 2017 oder Mai 2017 mit Simon, also Simon Kulzer, meinem damaligen und auch letzten Beachpartner, da hingegangen sind wir, weil wir ja damals beide Jugendnationalspieler waren, sind wir dann zu Jörg an den Schützpunkt gegangen. Und damals war das ja echt noch ein sehr etablierter Männerstützpunkt. Bergmann Harms waren da, Harms Schneider, noch Jonas Reinhardt in dem Sommer war auch noch dabei. Also waren wir echt so eine Gruppe von 7 Menschen, noch bei Jörg Amann und Elena Kiesling. Und ja, genau, und da haben wir halt im Sommer, haben wir dann gespielt. Weil, also wir sind dann erst, ich meine, im April da hingekommen, weil Simon und ich davor, wir haben 2016 unser Abitur gemacht und dann so zusammen einfach uns ein Jahr lang voll auf Volleyball fokussiert, haben dann 2 Trainingstage gemacht auf Teneriffa und Neuseeland, wo wir dann halt auch schon mit Markus Diekmann trainiert haben, wo wir dann halt wirklich so zum ersten Mal, also das heißt zum ersten Mal, aber schon so richtig dieses richtige, sag ich mal, Leistungstraining mitgenommen haben. Ja, genau. Und im Mai, ja, sind wir nach Stuttgart gekommen und haben halt die Saison da mitgenommen. Dann ist Simon dann, glaube ich, nicht mehr in der Jugendnatso gewesen und ist dann hat dann mit Armin was angefangen in München. Und bei mir war es dann ja eh immer so ein bisschen so eine Spannungsbeziehung. Soll ich in die Abwehr gehen? Soll ich in den Block gehen? So, das war. Und dann war halt immer so eine Frage. Und Bergmann Harms sind nach Hamburg gegangen. Nico Schneider hat aufgehört. Manu hat auch reduziert. Und plötzlich waren dann nur noch ich und dann ist noch Julian Schuppert dazugekommen. Und dann war das irgendwie halt da etwas. Für 3 Jahre waren wir nur zu zweit da. War natürlich, keine Ahnung, hätte irgendwie auch, natürlich, wir haben deswegen gutes Techniktraining alleine gekriegt, aber nicht zu viert wäre noch mal besser gewesen.
Ja.
Aber dann ja, zu zweit haben dann Schubi und ich, also Julian Schuppert wird Schubi genannt, ja. Und die haben dann zu dritt da trainiert, bis 2020. Genau, und aber dann im ersten Jahr auch zusammengespielt, dann haben wir uns einmal getrennt. 2019 habe ich dann mit Erik gespielt. Und 2020 ja kurz mit Milan das probiert, bevor ich halt ja wieder mich mit meinem C verabschieden musste von der Saison. Und dann habe ich ja da 3 Jahre trainiert unter Jörg und den Co-Trainern Fabian Tobias und Alex Priestel. Vor allem Alex hat am Ende, war es dann schon eigentlich eher mein Haupttrainer. Also dann habe ich schon mehr bei ihm gemacht als bei Jörg dann in den letzten Jahren. Ja, genau. Und dann haben wir halt natürlich da viel mit den Mädchen trainiert, weil natürlich halt zwei gegen zwei kannst du dann nicht spielen, wenn du zu zweit bist. Und aber halt viel Technik, viel im Stand. Und im Sommer 2019 waren dann aber noch Manu Harms und Richie Pemüller waren dann halt dabei. Und mit denen haben wir dann im Sommer mit, also Schubi und ich, und die beiden haben dann zu viert trainiert, das war auch echt cool. Und ja, und dann aber 2018, ja, haben wir schon 1 Monat lang oder 2 Monate mit Carla Borger und Maggie Koschuch haben wir da trainiert. Das mit, also Schubi und ich und die beiden. Und dann haben wir natürlich uns schon so kennengelernt halt mit Carla und so und dann schon halt den guten Kontakt hergestellt. Und dann haben sie diese beiden sich ja getrennt und dann ist das halt so ein bisschen weggegangen. Aber dann, ja, war es halt, dann war ich raus aus dem Perspektivkader und dann habe ich halt gesagt, ja gut, gucke ich mal, was mit Simon geht und wo wir uns dann aufhalten. Ich wusste halt, dass ich wegen der Uni halt öfters schon noch in Stuttgart und Umgebung sein muss und dann habe ich halt Katsche gefragt, weil ich wusste, dass der mit Borger Sude nochmal an den Start geht. Wenn die Trainingspartner brauchen, bin ich gerne dabei. Und dann haben wir halt auch oft dann entweder zu dritt oder Simon war dann auch öfters mal dabei, trainiert da und das war schon echt eine coole Zeit und dann haben wir auch echt viel mit denen gemacht. Ich war dann einmal im Dezember auch nochmal im Trainingslager mit denen auf Fuerteventura mit Alex Walkenhorst und Sven Winter dann auch noch und Max Bezin war auch noch am Start. Also schon viele coole Sachen mitgenommen. Ja, genau. Und die halt ein bisschen begleitete auf deren krassen Weg, den die da ja letztes Jahr absolviert haben.
Ja, was war denn eigentlich dein Status da die ganze Zeit? Du hast gesagt, du warst denn aus dem Perspektivkader irgendwann raus. Vorher war das die ganze, diese drei Jahre davor war so irgendwie Perspektivkader, aber halt ja, in Stuttgart. Und dann war ganz raus, oder was?
Ich war bis 2019 war ich NK1, also dieser klassische Jugendkader, früher C-Kader. Dann kam ich 2020, weil ich 2019 halt eine gute Saison gespielt habe, war ich 2020 dann im Perspektivkader halt, genau. Und genau, das war ein Jahr, also beziehungsweise B-Kader oder PK. Und ja, 2021 war ich dann nicht mehr im Kader, ja. Genau. Also da war ich dann raus aus irgendwelchen Kadersystemen und war halt ja so Team Borgasude, Team Kaczmarek.
Ja, warst du irgendwie auch noch
dabei. Mein Kader, genau.
Ja, und in der ganzen Zeit warst du da dann auch mal wirklich in der Entscheidung, ich werde jetzt Abwehrspieler? Oder war eigentlich für dich die ganze Zeit jetzt ein Durchblocker?
Nee, eigentlich war das andauernd so ein, das war eigentlich immer so ein bisschen, fand ich schade an meiner ganzen Karriere, dass halt eigentlich, ich habe relativ große Eltern, also keine Ahnung, mein Vater ist 1,94, meine Mutter ist sogar noch mit 1,85 extrem groß und mein Bruder ist auch 2,4 und ich bin dann für meine Familienverhältnisse vermeintlich klein geblieben, was halt extrem schade ist, weil ich gefühlt Block schon, was so technisch und taktisch angeht, schon eigentlich gefühlt eins meiner stärksten Elemente war. Ich glaube, wenn danach da vielleicht die Natur in der Hinsicht mehr gegönnt hätte, ich dann irgendwie, sagen wir 8 Zentimeter oder so dazugekriegt hätte, dann hätte das auch alles schön anders aussehen können und dann wäre dieser Streitpunkt da nie gewesen, weil natürlich jetzt, ich meine, Deutschland ist ja schon sehr, sehr weltspitzenorientiert und dann mit so irgendwelchen Olex oder Anders Moles und sei es auch so ein Sheriff, könnte ich nicht wirklich mithalten, also einfach allein wegen der körperlichen Voraussetzungen. Genau, und deswegen war es schon die ganze Zeit so ein Thema, ja, kann gut blocken, aber ja, kann man in die Abwehr und dann war ich dann irgendwie auch immer mal wieder in der Abwehr mit Schubi, Julian Schuppert haben wir dann so eine Kombilösung gehabt, aber dann habe ich da auch noch recht viel mit anderen Partnern gespielt, weil Schubi dann auch, glaube ich, kurz irgendwie mal krank oder so war und dann habe ich da ja eigentlich so den größten Erfolg meiner Karriere mit dem Studenten-WM-Titel, habe ich da auch Block gespielt mit Erik noch. 2019 war ich dann Fulltime-Blocker, da habe ich halt da, ich meine, da war es ja eigentlich auch schon so klar, okay, ich soll perspektivisch Abwehr spielen, aber ich nehme halt extrem guten Partner mit und lerne halt sehr viel noch halt, was Sideout angeht, was alle anderen Sachen angeht, lernen auf einem höheren Niveau zu spielen. Und das war auch so. Also da habe ich auch extrem viel gelernt. Und dann war diese Abwehr. Dann habe ich mit Milan wieder in der Abwehr angefangen. Ja, und dann kam halt diese Verletzung im letzten Sommer. Und dann letzten Sommer war ich dann auch schon. Also ich meine, diese Entscheidung, dass ich aufgehört habe, die kam ja jetzt auch nicht wirklich erst dieses Jahr. Also letztes Jahr im Sommer war ich auch schon relativ frustriert, so nach diesem ganzen, durch safe auch durch Corona-Bedingt, das hat ja mit uns allen ein bisschen was gemacht, aber da war ich dann auch schon so wieder, okay, komm, jetzt mache ich Beachvolleyball einfach ein bisschen lockerer, ne, komm, jetzt Abwehr irgendwie, hat mir da nicht so wirklich gefallen, habe mich nicht wohl gefühlt, war natürlich sehr, sehr, nicht durchdacht, nicht so wirklich rational die Entscheidung, weil natürlich ich hätte Fortschritte gemacht, wenn ich halt länger gespielt hätte, aber irgendwie war es halt sehr, sag ich mal, emotional angehaucht, das hat mir einfach wirklich nicht getaugt und ich war dann schon ein bisschen frustriert in dem Sommer und dann habe ich gesagt, komm, machen wir mal mit Simon, den kenne ich ja ganz gut, und dann machen wir ein bisschen for fun, gehe ich wieder blocken, weil das macht mir halt extrem Bock und das, ich meine, das war ja auch schon geil, ich fand es dann auch schon extrem cool, als ich dann wieder bei der Beach Trophy dann geblockt habe und dann halt so diese meisten Blocks da in der ersten Runde hatte und das war halt für mich nochmal so ein schönes Ziel, Ziel erreicht, dass so das im Blocken wirklich noch das Maximum rausgeholt, was ich rausholen konnte. Aber ja, das war dann wieder das Problem, dass ich an sich letztes Jahr im Sommer an so einem Moment war, wo ich dachte, okay, vielleicht mache ich es wieder lockerer. Aber dann habe ich halt angefangen zu trainieren und war halt wieder extrem schnell, auch durch dieses Training dabei Katsche, und dann wurde ich wieder extrem ehrgeizig, also habe wieder brutal viel investiert und hatte wieder richtig Bock anzugreifen und so, und dann habe ich auch wirklich auch im Krafttraining und so einfach oder allgemein wieder sehr viel Blut geleckt, und dann wurde ich halt in der Wettkampfphase wieder so ein bisschen halt enttäuscht, also sowohl durch die Verletzung als auch so wieder so meine, sage ich mal, einfach selber eigene mentaler Zustand da in der Wettkampfphase war einfach wieder nicht so, wie ich gedacht habe, dass es halt das ganze den ganzen Winter über wird, so hat halt einfach so die Erwartung und so haben nicht zusammengestimmt, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum ich jetzt selber für mich halt ein bisschen Abstand halte vom Sport, weil ich halt den Case extrem wieder schnell sehen könnte, okay, wenn ich jetzt weiterhin noch sagen würde, okay, ich mache noch ein Jahr, bin ich wieder extrem voll motiviert, gibt wieder einen ganzen Winter massiv Vollgas, und das habe ich auch echt immer genossen, also ich habe schon dieses, es war schon anstrengend, aber dieses Leistungssportlerleben, so mit jeden Tag ins Training gehen und wirklich Vollgas und dann irgendwie komplett so diese Selbstoptimierung, hat mir schon extrem Bock gemacht, aber ja, dann trotzdem dann im Sommer halt sich gar nicht dafür zu belohnen oder eher konträr, das war dann schon immer ein bisschen blöd, und deswegen ja, habe ich dann diesen Weg jetzt eingeschlagen, wie ich ihn eingeschlagen habe.
Ja, du sagst gerade, oder ist jetzt fast schon ein bisschen her, mit Simon hast du dich sowieso schon immer gut verstanden, Simon Kulze an der Stelle, das kommt immer wieder in deiner Beachvolleyball-Karriere, auch damals schon, wann habt ihr das erste Mal zusammengespielt?
Wir haben 2015 zum ersten Mal zusammengespielt. Wir haben halt 2014, als du ja auch noch voll im Rennen warst, haben wir uns auf den Bundespokals und Deutschen Meisterschaften uns ja als Gegner kennengelernt, und ja, und dann haben wir beide Partner gehabt, die halt nicht mehr so in den Leistungssport investieren wollten, wie wir halt zu der damaligen Zeit. Und ja, und dann hat Simon mich über Facebook gefragt, ob wir beiden zusammen spielen wollen das Jahr darauf. Dann habe ich gesagt, ja klar, warum nicht? Der hat Bock. Dann gehen wir das an und haben 2015 halt ein bisschen zusammen gespielt, aber da hatte ich auch noch recht viele Patella-Probleme, deswegen haben wir da noch gar nicht so viel zusammen gespielt. 2016 und 2017 haben wir dann zusammen Vollgas gegeben und dann auch wirklich gut zusammen gespielt und uns dann 2020, 2021 wieder zusammengetan.
Also bei euch hat das irgendwie schon immer ganz gut gepasst.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also doch, wir haben uns menschlich schon immer gut verstanden und auch spielerisch waren wir dann auch immer gut eingespielt dann, ja.
Und kommt dann nochmal irgendwann das Comeback?
Hat gepasst, weil wir ja, Senioren Ü63.
Ja, das wäre nochmal lustig. Noch einmal deutscher Meister werden dann.
Ja, genau.
Wann ist eigentlich bei dir, du hast ja früher auch, wenn ich mich richtig erinnere, bei Schüttorf mal zweite Liga in der Halle gespielt. Wann ist eigentlich deine Entscheidung gefallen, okay, ich gehe jetzt in den Sand, das ist mein Ding?
Ja, die Entscheidung wurde mir stark durch mein Knie erleichtert damals, weil ich habe sogar gegen euer im Verein, gegen die Adler Kiel damals waren es auch noch die Adler, oder seid immer noch die Adler?
Damals waren es noch die Eagles, jetzt sind wir mittlerweile die Adler.
Okay. Ja, 2014 noch sogar damals gegen Julius war das auch noch, gegen Julius Tole, ja. Haben wir da zweite Liga gespielt. Und das war dann auch echt ganz gut, dieser Start der Saison 2014. Aber ich habe dann einfach gegen Kiel, hat angefangen, meine Patella extrem schwer zu zwicken. Und dann bin ich halt für fast 2 Jahre ausgefallen, weil ich einfach extreme Knieschmerzen hatte und die nicht weggekriegt habe. Natürlich, das hatte viele Gründe. Ich war halt extrem jung. Ich war 16 Jahre alt. Hab kein Krafttraining gemacht. So irgendwas mit Dehnen und sowas kannte ich auch noch nicht. Und irgendwelche, auch so, sag ich mal, gesunde Ernährung war auch noch nicht so großes Thema. Und deswegen, ja, wusste man auch schon ein bisschen, wo es herkam. Aber natürlich, Halle ist fürs Knie immer belastender. Aber dann war es auch so, dass ich einfach 2016 nach den 2 Jahren Pause trotzdem eine ziemlich gute Beach-Saison gespielt habe, wo wir dann ja deutscher Meister direkt eigentlich nach dieser 2-Jahres-Pause wurden. Und ja, genau, und dann war es halt einfach, okay, jetzt habe ich mit Simon halt diese Chance, halt im Beachvolleyball Gas zu gehen und werde das dann einfach machen. Und dann sind wir auch an den Stützpunkt gekommen und dann war es halt einfach so, dass ich im Vergleich zum Rest von Deutschland einfach im Beachen besser war als im Hallenvolleyball. Und dann ab 2017 als ich dann angefangen habe, mein Studium, halt schon in Vollzeit da neben dem Leistungssport herzulaufen, habe ich dann einfach nur noch, eigentlich keine Zeit mehr für Halle gehabt. Obwohl ich Halle halt schon eigentlich immer sehr, sehr gerne gespielt habe. Also mir hat es auch immer extrem Bock gemacht, vor allem dieses Ganze mit der Stimmung und diesem kompletten Teamgeist pushen, komplett mal einfach so ein bisschen so ein Schlachtfeld der Atmosphäre zu haben. Das habe ich auch schon immer extrem gefühlt. Und ich hatte auch schon eher das Gefühl, dass ich erst so 2018, 2019 wirklich so dann Vollzeit Beacher wurde. Davor hatte ich immer eher das Gefühl, dass ich so ein Hallenballer war, der halt auch im Sand spielen konnte. Ich sag mal, ich habe bis zum Ende meiner Karriere hatte ich halt eigentlich nicht so viele Shot-Optionen im Angriff, habe ich immer noch halt eher die harten Varianten gewählt. Aber natürlich dann jetzt mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich im Beachen besser war und mittlerweile den Beach-Volleyball-Sport auch besser verstanden habe. Aber ja, genau.
Wäre das denn eine Option irgendwie gewesen, wenn jetzt der Körper mitgespielt hätte, auch in der Halle zu sagen, okay, ich mache jetzt mal, keine Ahnung, erste Liga, dafür wird es ja wohl reichen.
Ja, ich denke schon. Also das wäre schon auf jeden Fall eine Option gewesen. Ich glaube, das war auch eigentlich mal ganz gut. 2014 auch da, in der zweiten Liga war das gut. Ich war im erweiterten Kader von unserem 97er, 98er Jahrgang. Natürlich, das war halt ein bisschen, kann ich ja sagen, Pech. Mal gucken, wer weiß. Natürlich bin ich dadurch zum Beachvolleyball gekommen und habe sehr viel Geiles mitgenommen. Aber im jüngeren Jahrgang, natürlich, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn es halt 98, 99 gewesen wäre, dann wäre ich da wahrscheinlich schon einer der besseren Spieler gewesen da im 98, 99 Kader und wäre vielleicht komplett einen anderen Hallenweg eingeschlagen. Aber ja, ich denke schon, dass es für Erstliga auf jeden Fall gereicht hätte. Ja, aber letztendlich bin ich schon dann immer schon sehr froh gewesen mit dem, wie ich das dann gemacht habe.
Du siehst ja jetzt auch dann teilweise deine Kollegen, da sind ja auch ganz schön viele so aus dem Alter, die jetzt da in der ersten Liga sich vergnügen. Ja, fast ausschließlich, ne? Entweder also, ganz altes Eisen oder aus unserem Jahrgang ungefähr.
Ja, also gefühlt jeder, auch die, die früher vielleicht vermeintlich gar nicht mal so gut waren, sind jetzt da alle irgendwie in der ersten.
Oh, möchtest du deinen Namen nennen?
Aber ja, finde ich cool, ne, auf keinen Fall.
Guckst du das denn gerade auch fleißig und verfolgst das, die erste Liga-Halle?
Doch, ich finde das schon cool. Ich finde dieses ganze Bounce-House-Konstrukt schon natürlich cool. Ich habe natürlich noch deutlich jetzt persönlicheren Bezug durch Philipp, durch meinen Bruder, der leider extrem, extrem viel Verletzungspech bisher hatte. Der hat eine super Vorbereitung mit Düren gemacht, dann Schulterschmerzen bekommen und hat ihn jetzt wieder spielen können, aber ist dann wieder ganz komisch auf seinem Fuß gelandet und trägt gerade einen Gips, also ja, ganz viel Pech da. Es liegt in den Genen. Also Volleyball geht, aber irgendwie Verletzungen gehen auch ganz gut.
Ja.
Aber deswegen bin ich schon gut dabei und gucke auch gerne die erste Liga und finde es auch wirklich cool, wie das gerade aufgezogen wird.
Ja, auf jeden Fall. Man kommt auf jeden Fall etwas dichter ran gerade. Also wir haben es, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ne? Du musstest gerade deinen Aufnahmeplatz etwas ändern und sitzt jetzt im Flur, das geht immer das Licht aus. Das muss dann immer wieder angeschaltet werden, aber dann pennst du wenigstens nicht ein.
Meine Mitbewohnerin hat Migräne und hat dann aber mich durch die Wand gehört, weil das Haus ist ein bisschen hellhöriger. Das ist dann natürlich schon kritisch. Die einzige blöde Sache ist, ich habe mich gerade ausgeschlossen, also na gut, mal gucken, ob ich noch
gleich... Musst du sie gleich nochmal wecken dann? Oh nein.
Ja, oder ob ich einen Kumpel anrufe, ob ich da übernachte oder einfach auf der Treppe.
Ja, einfach alles harte Maßnahmen.
Das volle Leben mitnehmen.
Sehr gut, kannst du ja auch noch los.
Maximum Montag Volleyball. Ne? Ja, stimmt. Ja. Erstmal in die Bar, ja.
Gibt's immer. Wir waren gerade beim Hallenvolleyball. Wir können doch mal auf den Beachvolleyball gucken, denn da steht jetzt tatsächlich eins der letzten Events an dieses Jahr. Hast du ein bisschen geguckt, was jetzt in Itapema so abgeht jetzt am kommenden Wochenende? Ja, doch. Auch dein ehemaliger Partner, der da jetzt hingeflogen ist gerade. Ach nee, stimmt gar nicht. Sorry. Völlig falsch.
Sein jetziger
Partner. Sein eigentlicher Partner ist da gerade. Ne? Also ich glaube, Simon Kulzer und Mommel Lorenz haben sich verpflichtet für die kommende Saison und Mommel Lorenz ist jetzt da mit Louis Wüst in der Quali.
Ja, nee, ich finde das eigentlich extrem cool. Also natürlich hast du erstmal auf Main Draw und die Qualification Entry List geschaut und dir gedacht,
Was zum Geier geht hier ab? Habe ich irgendwie mich verklickt, bin ich hier beim 1-2 Sterne in Sofia wieder. Aber nee, ich finde es irgendwie extrem, extrem cool, weil da jetzt wirklich einfach irgendwelche Teams, die halt sonst nicht so oben dabei sind, einfach mal richtig Punkte sammeln können. Vielleicht, man könnte sagen, hoffentlich auch die, die sich wirklich dann auch etablieren können. Natürlich, es wäre wahrscheinlich ein bisschen schade, wenn jetzt irgendwelche, keine Ahnung, erfahrenen 32-jährigen Two-Star-Spieler da jetzt einfach ein super Turnier spielen würden, extrem viele Punkte mitnehmen würden, die dann aber später so jetzt in diesem neuen World-Konstrukt da nicht irgendwie aufblühen würden. Ja. Wäre natürlich schon cool, wenn dann einfach so aufblühende Teams, seien es, keine Ahnung, Lukas Robin, meinetwegen, die, da weiß man ja nie, was kommt, aber vielleicht, ja, genau. Oder natürlich auch diese Oman Helvig da aus Schweden, die man ja auch immer da gerne mitnennt. Deswegen finde ich es einfach extrem cool und bin vor allem sehr gespannt. Ich werde das auf jeden Fall auch verfolgen. Vor allem, ja, ist einfach cool, dass da diese ganzen jungen Teams sind, die ja wirklich extrem, extrem viele Punkte holen können.
Ja, also aus deutscher Sicht mega interessant. Es ist auch jetzt letztes Jahr oder dieses Jahr waren die 4-Sterne-Turniere eher so 5-Sterne-Turniere. Jetzt das letzte 4-Sterne-Turnier ist dann doch nochmal ein 2-Sterne-Turnier hinten dran. Aber deutsche Teams halt auch jetzt Sven Winter und Philipp Huster, die wir da das erste Mal zusammen sehen können und alle ein bisschen gespannt sind, ob das auch was für die Zukunft sein könnte. Natürlich, dass man da so ein bisschen das beobachtet. Ja, und dann einfach auch für Frecznasova mega geil, das erste Mal im Hauptfeld einfach gesetzt an 1 für Deutschland quasi. Also da ist schon einiges dabei. Aber auch international, hast du mal ein bisschen geguckt, da sind ja jetzt einige neue Teamkonstellationen für die neue Olympia-Quali. Also doch. Ich will mal sagen, also Brasilien einmal durchgemixt. Da sind alle dabei.
Eine Sache zu Brasilien, finde es extrem, extrem cool. Weil man sich jetzt ein bisschen die Ergebnisse von der brasilianischen Tour anguckt, richtig oft auf Platz 1 sind jetzt Renato und Vitor Felipe. Und ich habe Renato bei der U19 WM damals in Larnaca gesehen, die er gewonnen hat. Ich habe ihn dann in 2 Livestreams noch bei der U21 das Jahr darauf gesehen, die WM, die er auch gewonnen hat. Und dann hat er 2 Jahre später mit seinem kleinen Bruder auch noch die U21 WM gewonnen. Er hat einfach 3 WMs bei jeder, wo er dabei war, gewonnen. Und ich fand ihn immer extrem überragend. Und habe mich immer gefragt, ey, wann kommt dieser Bursche auf die World Tour? Und es scheint, dass wir ihn langsam mal sehen. Also, wenn der dann anfängt, bei einer WM zu spielen, dann müssen sich Molosorum aber gewaltig in Acht nehmen. Oder auch Sognosti Krasilnikov, weil wenn der Kerl bei einer WM mitspielt, hat er bisher immer gewonnen.
Ja.
Und das ist ein geiler Spieler.
Also, und vor allem da auch, was die Brasilianer angeht. Ich glaube jetzt, Alisson Guto waren bei diesem brasilianischen Ding auch nicht auf dem Treppchen zu sehen. Also, stimmt, da wird schon einmal durchgemixt, gerade bei denen. Und halt Evandro und Alvaro Fiore spielen jetzt zusammen. Also einfach einmal durchgetauscht. Ich weiß gar nicht, warum alle, aber hatten wohl mal Bock auf was Neues. So macht man das in Brasilien, bei den Damen ja auch. Aber auf wen ich mich auch sehr freue, sind noch 2 weitere Teams. Wir sehen Lupo Rangheri das erste Mal. Jo. Also wann haben wir Daniele Lupo das letzte Mal ohne Paolo Nicolai gesehen? Richtig geil.
Ja, das ist eigentlich nur eine Doppelkombi. Ich kann mir eigentlich das Lupos Angriff nicht ohne Nikolais Zuspiel vorstellen.
Das können wir, glaube ich, alle nicht. Vor allem irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es ein Upgrade ist mit Alex Rangheri, das werden wir sehen. Der ist ja eigentlich auch schon gleiches Kaliber vom Alter her. Also wahrscheinlich eher kleines Downgrade in allen Elementen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Paolo Nicolai einfach der ist einfach riesengroß und hat Affenarme. So.
Ja, ich fand der auch war überragend einfach vom Spiel als Spieler. Also ich fand Nicolai immer extrem, extrem beeindruckend.
Ja. So insgesamt. Aber ich finde es sehr geil, wie sich jetzt alle da messen können in diesem Feld. Und auf wen freue ich mich noch? Oder auf wen freust du dich noch? Das ist ja viel wichtiger.
Boah, extrem gute Frage. Hast du die Liste da gerade vor dir? Kannst du mir vielleicht ein paar Vorschläge
geben? Naja, ich kann dir jetzt einen sagen, wo du dich auf jeden Fall drauf freuen musst, weil das ist eine neue US-Konstellation.
Weißt du das schon? Taylor Crabb und Taylor Sander meinst du?
Ja.
Doch, auf die bin ich auch sehr gespannt. Wobei, ja, ich weiß nicht, ob ich die so wirklich oben mit dabei sehe. Ich finde sowieso Crab extrem interessant. Ich habe ja dieses 4 gegen 4 Turnier in Katar damals mitgespielt, dieses ganz erste. Und da war Crab wirklich überragend. Da hat er dann vor allem im Halbfinale und Finale einfach alleine für die USA gewonnen. Mit seinen 1,80 Meter, so überragende Angriffslösungen gehabt. Wo ich dachte, ey Mann, der Kerl wird rasieren. Und dann waren sie mit Jake Gibb ja auch kurz irgendwie einmal Erster, einmal Dritter, habe ich gedacht, ey, die können bei Olympia nochmal richtig was reißen. Aber dann, keine Ahnung, wurden die irgendwie so für ein paar Turniere so schludrig und haben dann irgendwie nicht gut gespielt. Und deswegen, keine Ahnung, gerade, ich bin sehr drauf gespannt auf die beiden. Ich kenne leider Taylor Sander nicht, ich habe nicht so viele Spiele von dem gesehen. Ich weiß natürlich, dass er halt sehr, sehr athletisch begabter Spieler ist und natürlich auch ein ziemlich, sag ich mal, ein Highlight-Spieler ist, den man sich gerne anguckt. Wenn ich so vom Gefühl gerade sagen müsste, weiß ich nicht, ob ich die so weit oben sehe, aber wer weiß, vielleicht, wenn Crab jetzt irgendwie als Führungsspieler aufblühen muss, was er in Katar da überragend gemacht hat. Ich bin schon sehr gespannt. Können sie auf jeden Fall ein paar sehr, sehr schöne Ausschweifer nach oben geben bei denen und auch sehr paar schöne Highlights. Also Bounce Beach wird sich da freuen.
Die werden sich auf jeden Fall freuen. Es ist ja immer ein bisschen schwierig. Jetzt kommt da der Star aus der Halle in Sand. Das klappt ja jetzt nicht jedes Mal. Haben wir in der Vergangenheit schon einige Male gesehen, dass sie sich dann doch schwer tun. Aber bei dem Taylor Sander, es gibt ein so ein Interview auf der World Tour Seite, wo er einfach erzählt, ach, ich bin in Kalifornien am Strand aufgewachsen. Ich spiele schon mein Leben lang Beachvolleyball. Das wird ja alles kein Problem sein. Also diesen Artikel kann ich nur empfehlen, weil da steht auch drin, ich hatte einfach keine Lust mehr auf Halle und Europa und so. Ich würde lieber den Beachvolleyballer-Lifestyle fahren. So ein bisschen am Strand trainieren und dann durch die Welt jetten. Das fände ich halt cooler. Finde ich eigentlich ganz geil.
Natürlich, die Amis sind da immer sehr bekannt für ihre sehr selbstbewusste Mentalität. Aber ich meine, das macht sie ja auch dann letztendlich gut. Ja, aber ich meine, keine Ahnung, wenn sie es wirklich, wenn er da regelmäßig am Strand gespielt hat, ich finde es ja auch immer wieder sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie Chase, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, Buddinger, ja, da jetzt Buddinger spielt, dass er dann mit Casey Patterson Buddinger zwei Turniere einfach da gewonnen hat jetzt plötzlich. Und bei ihm sieht es da wirklich komplett eigentlich extrem gut aus. Der hat so extrem ruhige Bewegung, ein super
Zuspiel. Also man muss dazu sagen, für alle, die es nicht wissen, der war, soweit ich weiß, sieben Jahre in der NBA oder so.
Ja, genau.
Einfach Basketballprofi, hat dann nochmal gewechselt kurz.
Ja.
Auf jeden Fall sehr beeindruckend, was die Amis da machen. Aber das kann man ja gespannt sein. Vor allem können sie sich jetzt auf dem Vier-Sterne-Turnier mit Teams messen, die halt nicht die Übermacht sind und wo sie einfach drüber fahren, sondern die können auch mal ein bisschen zocken vielleicht. Das ist doch was auf Schönes.
Nee, wird eine sehr interessante Kombi. Ja, ich bin halt, keine Ahnung, ich bin auch halt wie alle wahrscheinlich gespannt, wie weit es Oman Hellweg schaffen werden. Also die beiden Jumpsetters Schweden. Ich denke halt immer trotzdem, dass, ich meine, die sind ja gerade beeindruckend für ihren, oder was heißt beeindruckend, auffällig für ihren Spielstil mit ihren Sprungpässen. Aber das ist ja an sich eher eine Side-Out-Variante. Und ich glaube, dass theoretisch eigentlich im Side-Out du mit der Größe auch über eine extrem gute Standardtechnik wahrscheinlich noch sehr, sehr weit kommen würdest. Das, die Sache wird halt jetzt, wie sie es im Break machen. Natürlich, der David Ullmann ist halt extrem begabt. Der ist ja in das Naturtalent schlechthin. Der ist ja schon damals ein paar Turniere, wo ich mitgespielt habe, extrem gut gespielt.
Ja.
Und der kann natürlich extrem viel in der Abwehr auch holen und hat manchmal Spiele, wo er auch einfach im Aufschlag gefühlt einfach sehr, sehr oft die richtigen Lösungen wählt, obwohl es gar nicht vielleicht so krass dann aussieht. Und der Jonathan Hellwig ist, glaube ich, der ist so groß wie ich, der ist 1,93 Meter, wenn ich mich nicht irre, springt sehr gut und hat, finde ich, auch wirklich schon seit 3 Jahren oder so eine sehr, sehr gute Blocktechnik. Also der kann wirklich gut blocken. Trotzdem 1,93 mit perfekter Technik, wenn dann ein Oleg Stojanovski, wenn dann ein Anders Mohl kommt. Natürlich, hier in Deutschland ist man so auf diese Weltspitze getrimmt. Es kann ja, andere Länder geben sich auch vielleicht mal mit, keine Ahnung, Top 10 sehr, sehr zufrieden. Was ich finde, dass Deutschland vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf diesen Kurs gehen könnte. So, aber ja, und da wird es dann interessant zu sehen. Da bin ich dann sehr gespannt, ob die es dann wirklich im Break hinkriegen, weil dass sie mit ihrem Sprungpass im Sideout da durchkommen, kann ich mir schon vorstellen, wenn deren Körper mitmachen. Das ist ja schon sehr gut, was sie machen, aber ich glaube halt, das ist sowieso eigentlich, was eher die größere Herausforderung da für die Weltspitze wird, ist halt das eigene Break. Nee, doch, das eigene Break.
Ja, das eigene Break. Jetzt mal wirklich nochmal drauf gucken, so was passiert. King of the Court haben sie ja nun mal gewonnen nochmal in Utrecht. Hatten ein Highlight direkt am Anfang des Jahres, glaube ich, in Doha, wo sie die Quali direkt geschafft haben. Und dann eigentlich nur noch Lowlights danach auf den regulären linearen Turnieren, aber sind auch immer gegen Top-Teams aus der Quali ausgeschieden. Also es liest sich auch anders. Ich weiß jetzt, haben wir jetzt nicht mehr im Kopf gegen wen, aber ich glaube, die sind auch einmal auf Krattiger Brell getroffen. Die hat nun mal jede Quali geschafft.
Quali-Maschine.
Ja, die Quali-Maschinen wirklich, die sich da jetzt auch mal rausqualifiziert haben aus der Quali mittlerweile. Und genau, das, also da gucken wir uns auf jeden Fall gespannt an. Ich will noch sagen, zu dem Turnier in Itapema, das geht am Mittwoch los, glaube ich, mit der Quali. Mhm. Und da haben wir natürlich auch 4 Frauenteams. Ja, die gibt es auch. Und zwar, das,
ich habe sogar eins von denen trainiert. Okay.
Oh, du hast die trainiert? Wen?
Ja, ich habe letzte Woche habe ich Sarah Schulz und Anna Grüne habe ich jetzt, weil Jörg Amann und Tobi waren beide nicht da in Stuttgart, weil irgendeine Trainerkonferenz in Hamburg war. Dann habe ich die halt am Montag, Mittwoch und Freitag in Stuttgart betreut. Das ist auch immer relativ lustig, wenn ich jetzt irgendwie, ja, wenn ich jetzt in Tübingen so von nicht so Volleyball affinen oder ja doch Menschen gefragt werde, ja, wen ich denn jetzt so trainiere da in Stuttgart, und immer so, kann man immer so antworten, so, ja, zum Beispiel deutsche Meisterin Sarah Schulz, immer ganz lustig, aber ja doch, die beiden, ja, ich glaube, die beiden, das wird schon cool, die anzugucken, aber ja, kannst du dann deine Frage fertigstellen.
Ja, die Frage war das eigentlich gar nicht, aber genau. Weißt du eigentlich, dann wirst du es ja wissen, warum jetzt Chantal nicht mit Sarah dahin geflogen ist?
Nee, tatsächlich habe ich das vergessen, Sarah zu fragen.
Nee. Ja. Also ich glaube, es ist eher so, dass Sarah oder beziehungsweise dass Anna-Lena und Sarah nochmal ein paar Punkte sammeln wollen, jeweils, weil die einfach nicht auf dem gleichen Level an Worldtour-Punkten sind wie eine Chantal Laboureur, ja. Dass das eben sich angleicht so ein bisschen.
Ja, ich denke, das
so meine
Frage. Ja, ich will jetzt keine, nicht spekulieren, ich müsste spekulieren, deswegen. Aber das, der Grund klingt sehr sinnvoll.
Ja, und auf wen ich jetzt auch noch gespannt bin, weil wir sie einfach so noch nicht so richtig auf diesem Niveau gesehen haben, ist Müller-Tillmann. Also Svenja Müller, Svenja Tillmann, ja, die sich committed haben, schon Mitte, Anfang des Jahres, aber eben fast nicht zusammengespielt haben, weil Svenja eben keine Entry Points hatte und Svenja sich dann immer andere Partnerinnen gesucht hat, um auf der World Tour auch ihre Punkte zu halten und auszubauen. Also das könnte auch sehr spannend werden.
Ja, finde ich aber gut. Ich meine, jetzt wird es halt auch langsam Zeit. Ich meine, das war super, was Svenja da letztes Jahr gespielt hat. Hat's ja, glaube ich, das eigene Selbstvertrauen oder einfach, aber auch für einfach als Ausrufezeichen, okay, hallo, ich bin zwar jetzt irgendwie 10 Jahre nicht in der deutschen Nation gewesen, aber ich bin halt eine spielerische Maschine. Und deswegen mit Chantal da auch echt nochmal ein Ausrufezeichen gesetzt und sich vielleicht auch nochmal einen ordentlichen Respekt da verschafft bei anderen Teams. Aber ja, jetzt, wenn sie als Team das angehen wollen, dann ist halt jetzt Zeit, zusammenzuspielen und dann da auch wenn es vielleicht, natürlich wäre super, wenn es von Anfang an läuft, aber auch wenn es vielleicht mal der noch nicht so perfekt läuft wie mit Chantilly, dass dann ja, die als Team dann halt jetzt vor allem dann nochmal wachsen und dann hoffentlich für zukünftige World-Turniere und vielleicht Olympia reinhauen.
Das können wir so stehen lassen für den Themenblock Itapema. Wir schauen dann quasi hinterher nochmal drauf, was alles so passiert ist. Und ich habe nur noch einen Punkt auf meiner To-Do-Liste und zwar, du bist jetzt gerade auch in letzter Zeit wieder, hast geglänzt mit deiner Poesie, mit deinem Gedicht, was du bei Instagram veröffentlicht hast zum Beispiel. Und heute werden wir von dir hören ein unveröffentlichtes Gedicht, womit ich dann auch danach gleich die Episode beenden würde. Also quasi hören wir dann gleich einen Vortrag von dir alleine, ja, ne? Von diesem Gedicht und dann genau, bedanke ich mich aber jetzt schon mal bei dir.
Okay. Ist nämlich so nicht so das reinste Gedicht vom Reimschema. Ist auch ein bisschen länger, aber ja, nur für den Kontext. Ich habe halt ja meine Beachvolleyball Gedichte, die ich ja jetzt letztens verfasst habe in einem wilden Inspirationsschub um 1 Uhr nachts. Da die wurden da jetzt schon von Dirk Funk vorgetragen auf einer guten Art und Weise und deswegen habe ich mir gedacht, werde ich es nicht nochmal vortragen und habe in meiner aber Datenliste nachgeschaut, in meiner Datenbank am PC, was ich da denn so noch für Material hätte und mir ist nichts wirklich so übertrieben Gutes zum Volleyball aufgefallen, aber ich habe dann so ein Gedicht gefunden über meinen damaligen Weg zur Uni von Stuttgart nach Tübingen und wir hatten das ja am Anfang als Thema, so warum ich nach Tübingen gezogen bin wegen Uni und ich dachte mir, ja gut,
dass das schon vortragswürdig ist und war auf jeden Fall zu einer Zeit, wo ich von dem Uniweg, von der Zugfahrt ein wenig frustriert war. Ja, also gab's mehrere Sachen und darum, okay, trage ich nun mein Gedicht vor mit dem Namen I Love My Schulweg. Okay, let's go. Ich muss mit mir in der Früh ringen, meine warmen Laken zu verlassen, denn ich studiere in Tübingen und die Uni will ich nicht verpassen. Ich stehe auf dem Bahnhof in Bad Cannstatt, meine Bahn Cannstatt, einfach pünktlich zu erscheinen, sehr krasse Verspätung haben. Es schütteln mit den Köpfen alle Schwaben, es ist zum Weinen. Es ist doch erst der zweite Halt, ein Stöhnen durch die Massen halt. Man wartet, es ist bitterkalt, Fäuste sind vor Frust geballt. Dann kommt sie endlich angefahren, meine Bahn, ich heiße Dan, was für ein Schmarrn. Es ist wieder die räudige alte Lok, die riecht wie modrige und alte Sock. Per Handy checke ich die Glock, krass zu spät, Mann, das macht Bock. Der Zug ist endlich startbereit, nach dieser langen Wartezeit, warten ist eine harte Zeit. Achtung, Durchsage, Passagiere, es tut uns leid. Zu gewaltsames Öffnen der alten Türen, wir zu weiterer Verzögerung führen. Dicke Luft ist im Zug zu spüren, und dann geht's endlich los. Oh, wie schön wird es klingen, die Bahn pünktlich in Esslingen. Doch dies ist nicht der Fall. Einsteigende Menschen auf der Treppe ziehen alle eine große Fleppe. Aus Esslingen geht es dann weiter, Passagiere, Gegenteil von heiter. Oh, wie schön es wird klingen, die Bahn pünktlich in Nürtingen. Wird uns um viel Hetz bringen, wären wir pünktlich in Metzingen. Wie gern würden wir heut singen, pünktlich geht's aus Reutlingen. Wir stattdessen jedoch singen, sind leider erst in Plochingen. Wenn wir dann Wendlingen erreichen, soll's mit den Undingen mal reichen. Doch diese Flaschen schaffen es tatsächlich noch zu überraschen. Unser Zug fährt in Oberbohingen ein. Was bilden die sich ein? Wie kann es sein, dass wir bei so einer Verspätung noch einlegen einen Zwischenhalt? Ich glaub, es pfeift mein Schwein und es pfeift der Zug und knallt. Und dann geht die Fahrt weiter. In Reutlingen werden wir gebeten, auszusteigen. Keiner dreht mehr durch, nur noch resigniertes Schweigen. Dieser Zug fährt nun nach Stuttgart zurück. Und ich überlege in meinem Glück, dass ich nun auf eine Bahn umsteigen werde, die eine halbe Stunde später in Cannstatt startet, wo ich in der Kälte hab gewartet, anstatt 30 Minuten länger im Bett zu bleiben. Gedanken, die meinen Nerv zerreiben. Die Bahn kommt an, wir gehen an Bord und in 10 Minuten sind wir dort. Tübingen endlich, doch leider ist nicht Schluss. Es steht noch an die Weiterfahrt mit dem Bus, der rappelvoll ist und wo viele nach Rauch duften, wo alle husten, mein Immunsystem muss schuften. Dank ein paar Baustellen steht der Bus im Stau. Auf die Uhr zu gucken, ich mich nicht mehr trau. Doch dann, tatsächlich irgendwann, ich glaubte eigentlich nicht mehr dran, komm ich an der Morgenstelle an. Dort betrete ich den Hörsaal und lange ist die Vorlesung schon im Gange. Und weil ich mich erholen muss vom ganzen Saus und Brause, bin ich froh, als der Prof nach 5 Minuten sagt, die Vorlesung geht in die Halbzeitpause. Alles klar.
Sehr, sehr, sehr geil. Das ist ja wirklich lang.
Das war ein Rant damals. Ja. 2017 habe ich das, glaube ich, verfasst. Oder 2018. Ich glaube 2017. Also schon einige Zeit her. Das hat sich verbessert, ich muss wirklich gestehen. Also die derzeitige Verbindung ist besser geworden. Aber damals hatte ich da auf jeden Fall einiges an Frust zu verarbeiten.
Man hört es, aber es ist sehr, sehr gut geworden. Also ich weiß gar nicht, es ist nicht das reinste Reimschema, aber es ist trotzdem sehr flüssig, das Ganze, aus meiner Literaturexpertise und Poesie-Expertise hier zu sprechen. Dan, vielen Dank für das Gespräch, für den Vortrag und fürs Mitspielen. Ich würde sagen, wir hören voneinander. Du darfst gleich nochmal loswerden, was du loszuwerden hast vielleicht, denn du hast das letzte Wort und ich sag schon mal tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja gut, danke Max auch für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, also ich rede einfach gerne auch mit Menschen einfach über Volleyball. Ja gut, und als letztes Wort, ja, habe ich einfach an die kleinen Kinder, kommt zum Volleyball, an die große Masse, schaut Volleyball, es ist ein geiler Sport, der auf jeden Fall mehr Popularität erreichen sollte, aber letztendlich ist es einfach nur cool und ich finde cool, dass jetzt auch so wir medial wirksamer werden, also sei es mit dir hier auch im Podcast oder auch die anderen Beachvolleyball-Podcasts, finde ich sehr gut. Ja, und ich hoffe, dass wir weiterhin sehr, sehr gut performen werden in Deutschland. Aber und eine Sache noch, ich glaube, dass wir vielleicht in Deutschland unsere vielleicht Top 3 oder Olympia-Goldmedaillen-Einstellung etwas zurückfahren sollten. Also ich denke, wir könnten schon gerne 1 bis 2 Teams da richtig schön drauf ausrichten. Ich finde es immer cool, aber ich denke, wir können auch einfach die Teams darunter sehr schätzen, denn letztendlich macht ja auch Spaß, wenn dann Teams gute Plätze bei 3-Sterne-Turnieren, 4-Sterne-Turnieren erreichen. Ich denke, dass wir da einfach noch deutlich, sag ich mal, von unserem sehr hohen Erwartungsanspruch ein bisschen runterkommen können und uns dann wieder über die kleinen Sachen freuen können, um dann nicht top-down, sondern bottom-up langsam wieder zu alter Größe zurückzufinden. So, das wär's von mir. Danke, Max.